Jetzt läuft's. Guten Morgen noch einmal. Ja, Vater, lehr uns immer neu, was Hoffen heißt. Und wenn Glaube nicht nur mehr ist als ein Standpunkt, ja, und dann gehen wir zu Gott mit unserer Hoffnung und mit unserem Glauben und dann freuen wir uns und haben eigentlich so die Zuversicht, zu Gott zu kommen und seine Antwort zu erwarten. Und dann kommen wir vor Gott und Gott sagt Nein. Gott sagt Nein. Und das ist das Thema der heutigen Predigt, weil es doch vielleicht manchmal etwas unerwarteter ist, wenn wir trotz unserer Hoffnung, trotz unseres Glaubens Dinge mit Gott erleben, mit denen wir nicht rechnen. Zum Beispiel, wenn Gott Nein sagt. Gott sagt Nein. Und eigentlich hört keiner von uns gerne ein Nein, oder? Also ich habe jedenfalls früher nie gern gehört, wenn meine Eltern mir Nein gesagt haben, wenn ich etwas wollte. Und ich kann mir vorstellen, dass es vielen von euch genauso geht. Lasst uns heute mal darüber nachdenken, was es bedeutet, wenn jetzt Gott zu uns Menschen Nein sagt. Wie gehen wir damit um, wenn wir von Gott ein Nein hören? Was bedeutet Nein? Als Kleinkinder haben wir gelernt, dass ein Nein in der Regel eine Verweigerung oder eine Ablehnung von etwas bedeutet, das etwas, was wir von unseren Eltern haben wollten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich die Antwort Nein hörte, dann war ich knatschig, dann habe ich geschmollt, ich habe vielleicht sogar geweint. Meine Mutter sagt, ich hätte mich nie auf den Boden geschmissen. Einige von euch wissen das vielleicht noch oder von euren Kindern. Ich sehe hier zustimmendes Nicken. Wir wissen, worüber wir sprechen. Aber warum haben wir so reagiert? Wahrscheinlich dachten wir, wenn wir etwas wollten, dann muss es uns auch schließlich gegeben werden. Vor allen Dingen, wenn wir es richtig feste wollten, wenn wir es sehr wollten. Als Kinder begannen wir dann aber schon nach und nach zu lernen, dass unsere Eltern nachsichtiger sein würden, dass sie uns eher etwas geben würden, wenn wir das machten, was die Eltern tun. Wenn wir unseren Eltern wohlgefällig sind, sage ich jetzt mal mit diesem frommen Wort. Wenn wir Aufgaben erledigt haben, die unsere Eltern wollten, das jetzt aufräumen ist, das eigene Zimmer oder draußen vor der Tür zu fegen oder die Geschirrspülmaschine auszuräumen oder so weiter. Dann haben uns unsere Eltern belohnt und dann wussten wir, je mehr wir von den Sachen machen, desto weniger Nein mussten wir erwarten. Das ist übrigens auch nichts anderes als eine Art von Handel. Wir machen das, was Papa will oder Mama will und dann bekommen wir das, was wir wollten. Klassische Ökonomie, Tauschhandel. Das wächst sich oft nicht aus, das haben wir heute auch noch. Das finden wir nämlich auch bei uns, auch wenn wir im Umgang mit Gott sind. Manchmal glauben wir, dass wir, wenn wir Gott begegnen, dass Gott niemals zu jemandem Nein sagen würde, der treu an ihn glaubt. Wir denken uns, dass wir alles, was wir für den Herrn getan haben, dass wir die Kirche gingen, Bibel studieren, Jungschar oder Kinderstunde gegangen sind, immer wenn wir täglich vor dem Essen gebetet haben und dass wir gut gewesen sind und fromm gewesen sind, ja, dann denken wir, Gott muss uns doch Ja sagen. Gott muss doch Ja sagen, weil wir alle diese Dinge getan haben, die wir ja gut fromm gelernt haben, die uns unsere Pastoren und Gemeindeleiter und unsere Eltern gesagt haben. Verhalte dich so gegenüber Gott und er wird Ja sagen, oder? Ja, dass Gott so nicht ist, das können wir uns ja denken. Gott handelt nicht. Gott macht keine Tauschgeschäfte. Gott ist kein Automat. Wir werfen oben ein gutes Gebet rein und unten kommt die Erhöhung raus. Gott ist anders. Gott sagt Ja zu uns Menschen. Gott hat uns angenommen und das stärkste, größte, lauteste Ja, das Gott uns je gesagt hat, das hat er uns gegeben in Christus, Jesus Christus, der für unsere Sünden gestorben ist und auferstanden ist. Das ist das lauteste Ja, das stärkste Ja, was Gott uns gegeben hat. Und was dazu führt, dass wir mit ihm ewige Gemeinschaft haben dürfen. Und trotzdem sagt Gott manchmal Nein. Er sagt Nein. Aber warum tut er das? Warum sagt er Nein? Das ist eine gute Frage. Und ich habe mir jetzt einmal überlegt, warum ich denn zum Beispiel Nein sage. Denn Nein sage ich oft. Ich sage es aus Bequemlichkeit. Ich sage Nein, weil ich keine Lust habe, das Geschirr aus dem Geschirrspüler auszuräumen. Ich sage Nein, weil ich keine Lust habe auf eine andere Meinung oder weil ich auch mich nicht auf eine Diskussion einlassen will. gut, ich sage dann auch manchmal nein aus Bequemlichkeit, wenn ich mich meinen Vater in den Weinberg schicken will, so wie ihr es letzte Woche gehört habt. Aber das ist vielleicht nochmal eine andere Sache. Ich sage manchmal nein, weil meine Kinder etwas wollen, was mir gerade nicht passt oder weil ich etwas nicht ändern will. Gerade im Zusammenhang in der Unterhaltung mit meiner Frau. Ich ziehe doch mal andere Hemden an. Nö, ich finde meinen Stil eigentlich ganz gut. Fahr doch mal etwas schneller. Na, ich bin eigentlich eher gemütlich unterwegs. Spielst du mit uns Monopoly? Nein, keine Lust. Häng doch mal andere Bilder in deinem Arbeitszimmer auf. Nein, die finde ich immer noch gut. Oder ich sage nein, weil ich Konflikten aus dem Weg gehen will. Nein, ich gehe jetzt nicht dazwischen, wenn ich Zeuge von Mobbing oder von Diskriminierung auch am Arbeitsplatz werde. Ich könnte ja selber etwas abbekommen von meinem Chef. Nein, ich will mich nicht in den Streit einmischen, nachher bekomme ich auch was ab oder muss mich nachher noch rechtfertigen. So ist es, wenn ich Nein sage. Vielleicht ist der ein oder andere Punkt, den ich hier erwähnt habe, jetzt bei euch auch ganz bekannt. Vielleicht habt ihr davon auch schon mal gehört und habt euch vielleicht auch selber mal ertappt. Das ist jetzt keine Anklage, denn ich bin mindestens genauso oft ein Neinsager. Aber das ist menschlich. Und das ist eine Sache, wo wir schon gucken müssen, wie wir damit umgehen. Aber das ist was anderes, wenn Gott Nein sagt. Wie ist es denn, wenn Gott Nein sagt? Hat er keine Lust auf uns, auf Auseinandersetzung mit uns? Ich glaube nicht. Wenn wir also ein frommes, gottgefälliges Leben geführt haben und Gott trotzdem Nein zu uns sagt, dann sind wir verwirrt, frustriert oder verärgert, oder? Manchmal sind wir vielleicht auch erwachsen, reif und akzeptieren sein Nein und sagen, okay, dann ist es eben nicht so, dann ist jetzt hier Ende, Schluss. Und dann schmollen wir innerlich ein paar Tage, Monate oder Jahre, ziehen uns vielleicht zurück. Oder wir werden zum Kind. Wir regen uns auf und beschweren uns darüber, dass Gott Nein zu uns sagt. Und ich dachte, hör mal Gott, du hast doch gesagt, dass du alle unsere Wünsche erfüllen wirst. Alles, so wie es in Matthäus 7, Vers 7 steht, alles, was in meinem Herzen ist, das wirst du erfüllen. Da steht nämlich, bittet und ihr werdet bekommen. Suchet und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet. Denn wer bittet, bekommt, wer sucht, der findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. Warum sollte Gott uns also, die wir ja echten Glauben haben, Nein sagen? Dazu schauen wir uns mal eine Geschichte aus der Bibel an, eine Begebenheit, die mir da wichtig geworden ist und die ich jetzt mal ein bisschen mehr genauer angucken möchte und möchte euch dazu mitnehmen. Es geht um Paulus und um das, was er mit einem Nein, und zwar einem richtig heftigen Nein Gottes erfährt. Es geht um 2. Korinther 12, Vers 7. 2. Korinther 12, Vers 7. Ich lese das gleich auch noch einmal vor, für die, die eine Bibel bei sich im Papier oder im Handy haben, können da schon mal nachschlagen. 2. Korinther 12, 7 und die folgenden. Dort sagt Gott, dass er wegen eines Stachels in seinem Fleisch gebetet hat. Viele von euch kennen die Geschichte. Ich lese das gleich auch noch mal im Zusammenhang vor. Paulus war ja, wie wir wissen, ein Apostel, ein mächtiger Diener Gottes und der auch eine enge Beziehung zu Gott hatte und dem Gott ganz viel gesagt hat. Und gleich zu Beginn von 2. Korinther 12, ein paar Zeile vor dem Vers, die ich gleich euch auslegen möchte, da spricht Paulus von Visionen und Offenbarungen, die er erhalten hat. Er erzählt uns, dass er vor 14 Jahren etwas mit ihm geschah, 14 Jahre bevor er das geschrieben hat, und in den dritten Himmel entrückt worden ist, dass er unaussprechliche Worte gehört hat, von denen er auch sagt, dass es für einen Menschen nicht erlaubt ist, sie auszusprechen. Das steht in 2. Korinther 12, Vers 4. Das war, ich weiß nicht, was es war, aber es muss riesig gewesen sein. Und Paulus wollte die unbedingt teilen. Er hat alles, was er von Gott erfahren hat, mit den Menschen geteilt. Und so auch diese Offenbarung und diese Visionen und das, was ein Mensch eigentlich gar nicht aussprechen kann. So, und der hat gesagt, das muss ich doch den Menschen sagen. Das ist doch das Größte überhaupt. Und er wurde trotzdem daran gehindert, das zu sagen. Und warum? Wie wurde er gehindert? Durch diesen Stachel im Fleisch. Von einem Stachel im Fleisch, der, und Obacht, jetzt wird's heftig, der von einem Engel des Satans eingeschlagen worden ist. Ich lese das aus der Guten Nachricht Bibel, 2. Korinther 12, die Verse 7, 8 und 9. Paulus sagt: Ich habe unbeschreibliche Dinge geschaut, aber damit ich mir nichts darauf einbilde, hat Gott mir einen Stachel ins Fleisch gegeben. Ein Engel des Satans darf mich mit Fäusten schlagen, damit ich nicht überheblich werde. Dreimal habe ich zum Herrn gebetet, dass der Satansengel von mir ablässt. Aber der Herr hat zu mir gesagt: Du brauchst nicht mehr als meine Gnade. Je schwächer du bist, desto stärker erweist sich an dir meine Kraft. Je schwächer du bist, desto stärker erweist sich an dir meine Kraft. Und dafür gab es diesen Stachel im Fleisch. Was dieser Stachel war, wissen wir nicht so genau. Ich persönlich glaube, dass es irgendein körperliches Leiden war, ein Schmerzen, eine Behinderung, was auch immer. Ich habe auch gelesen, das könnten andere Anfechtungen gewesen sein, aber egal, lass uns nicht darüber spekulieren, was da nicht steht. Es war jedenfalls etwas, was ihn gequält hat, was ihn behindert hat und was ihn gehindert hat, eben nicht überheblich zu werden. Und darauf komme ich gleich nochmal zurück. Wie hat er sich also jetzt verhalten? Er hatte eine gute Idee. Er hat gebetet. Er sagt, dass er dreimal zum Herrn gebetet hat, dass dieser Satansengel von ihm ablasse. Und dieses dreimal gebetet heißt nicht, dass er dreimal hintereinander gebetet hat: Herr, mach mir bitte diesen Stachel weg. Herr, mach mir bitte diesen Stachel weg. Herr, mach mir bitte diesen Stachel weg. So, jetzt habe ich dreimal gebetet, immer noch da, Mist. So wie ich Paulus verstehe, so wie ich ihn erkenne, müssen das drei sehr intensive Phasen des Betens und des Fastens vielleicht über Wochen, Monate oder Jahre gewesen sein. Das wissen wir nicht. Aber das war nicht einfach so mal kurz so ein hingeworfenes Gebet, sondern das war wirklich eine intensive Phase, wo Paulus Gott angeschrien hat und gesagt hat: Ich kann nicht mehr, nimm mir das Ding bitte weg. Und Gott sagt zu Paulus, nein, dieser Stachel bleibt da. Nein, ich erhöre dein Gebet nicht. Nein, damit wirst du jetzt leben müssen, bis an dein Ende des Lebens. Mit diesem Stachel, mit dieser Behinderung, mit dieser Sache, die dich quält. Also ich weiß nicht, wie es euch ginge, ich weiß, wie es mir gegangen wäre. Paulus, also ich wäre verzweifelt gewesen und ich wäre am Ende gewesen. Und das hätte Paulus auch eigentlich sein müssen. Aber Gott lässt Paulus ja nicht im Unklaren darüber, warum er diesen Stachel hat. Denn Gott kannte Paulus. Er wusste, dass er ein mächtiger, ein charismatischer und ein hochintelligenter Pharisäer und ein Prediger war, der zwar persönlich Gott begegnet ist, der aber auch schnell Dinge aus seiner eigenen Kraft machen konnte, aus seiner eigenen Kraft, nicht aus Gottes Kraft. Er war ein Eiferer, ein kluger und machtvoller Leiter und, was oft übersehen wird, ein sehr, sehr schlauer Theologe. Woher ich das weiß? Aus der Apostelgeschichte. Denn da, jetzt springen wir mal ein paar Seiten nach vorne, in Apostelgeschichte 9, Abvers 22 steht, dass er nach seiner Bekehrung den Juden in Damaskus bewies, dass Jesus der Retter ist. Er bewies den Juden, dass Gott der Retter ist. Beweisen heißt hier, dass er durch rationale Argumente, durch das Abwägen von These und Gegenthese, durch Diskussion mit den Schriftgelehrten und den kundigen Juden dort in Damaskus, in der damals größten freien Stadt der Kulturen, mit der Tora und den Prophetenbüchern als Grundlage und in der Hand wissenschaftlich nachwies, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Er wies es nach. Er hat einen Gottesbeweis geführt, der unwiderlegbar war und dem die Juden glauben mussten, der alle Zweifel beseitigte. So, und dann konnten die Juden nicht anders. Sie mussten glauben, ob sie wollten oder nicht. Ich meine, ich habe das jetzt so ein bisschen dramatisch überhöht. Ihr ahnt sicherlich schon, dass das wahrscheinlich nicht der Weg ist, den Gott sich vorgestellt hat für uns Menschen, für eine Beziehung mit ihm und für den Glauben an ihn. Gott will, dass wir freiwillig an ihn glauben. Er will eine Liebesbeziehung zu uns und er will uns durch den Heiligen Geist überzeugen, nicht durch Argumente. Jeder Glaube, den wir durch Argumente und nur durch Argumente, ohne Liebe, ohne Gottes Geist weitergeben, das ist kein richtiger Glaube. Das ist, und das steht an anderer Stelle, ein toter Glaube, der nicht hält. Und insofern bringt es überhaupt gar nichts, wenn wir unsere Nachbarn, unsere Freunde, unsere Kinder, unsere Eltern überzeugen wollen mit den noch besten Argumenten, mit der besten theologischen Argumentation, dass Gott existiert und dass wir Christus brauchen. Naja, wir würden die ja nichts anderes machen, als zum Glauben überreden. Und das hält nicht durch. Und so ein Typ war Paulus. Der konnte super überreden, er konnte argumentieren, er war rhetorisch super drauf, der hätte alle Leute argumentativ in die Tasche gesteckt und das hat er ja damals auch, so steht es in Apostelgeschichte. Und da waren seine Zeitgenossen, die Apostel und Jünger, die ihn damals begleitet haben in der Anfangszeit seines Glaubens, schlauer. Die wussten, dass man mit dieser Art der Argumentation Gottes reichen und den Glauben nicht verbreiten konnte. Herr Paulus war ja noch ganz heiß von seiner Begegnung mit Jesus, als er Jesus begegnet ist, als es ihm buchstäblich wie Schuppen von den Augen fiel und er Jesus erkannt hat. Und diese Begegnung, so, ich weiß nicht, ob ihr euch an eure Bekehrung erinnert. Dem einen ging es vielleicht mehr, dem anderen weniger so. Man wollte alle seine Freunde und Freundinnen überzeugen, hey, das ist Jesus, den brauchen wir. Und wenn dann so ein Kraftmensch, so ein theologischer Kraftmensch wie Paulus hinkommt, könnt ihr euch vorstellen, was der erstmal versucht hat, überall zu beweisen und nachzuweisen. Deshalb haben die Apostel Paulus von Damaskus erst nach Jerusalem gemacht und dann später nach Antiochia. Dort konnte er ein paar Jahre erstmal abkühlen. Aber so richtig besonnen und kühl wurde er offensichtlich nicht. So eine richtige Änderung hat er wohl nicht erfahren. Im Gegenteil, in Galater 2, 11 und ein paar Verse weiter berichtet er, dass er sich einmal richtig mit Petrus gezofft hat und dass es zwischen den beiden wahrscheinlich eine Entzweiung gab, die nie wieder gekittet wurde. Ich lese das mal nach. Ich finde das schon sehr überraschend, wie Paulus da über Petrus schreibt. Und da sind schon einige heftige Begriffe, wie die sich gegenseitig angehen. Und sowas findet man in der Bibel. Aber so war Paulus. Er war ein superstarker Evangelist und Apostel, ein kluger Theologe und er hatte eine entschlossene Persönlichkeit, eine starke Persönlichkeit, ein Mann Gottes, wie wir uns ihn vorstellen. Aber wie ich gerade sagte, das war seine Schwäche. Durch diese innere, geistige und körperliche Stärke kam er in Versuchung, Gottes Werk aus seiner eigenen Kraft zu vollbringen, aus seiner eigenen Stärke zu wirken und Gott hier und da vielleicht mal ein bisschen nachzuhelfen. Gott nachzuhelfen. Gott macht nicht so, wie wir das wollen. Na, dann helfen wir doch mal ein bisschen. Na, dann ist doch vielleicht irgendeine Ahnung, die wir aus menschlicher Vernunft haben, verbrämen wir ein bisschen als Prophetie. Der Herr hat mir gesagt, es ist nicht gut, wenn du jetzt hier ständig mit 200 über die Autobahn fährst. Na, ist das von Gott oder ist das nicht unsere Vernunft? Ja, Gott gibt auch solche Eindrücke manchmal. Aber so war Paulus auch. Der hat dann auch manchmal Sachen, hätte er vielleicht noch mal dicker unterstrichen, die Gott gar nicht so gemeint hat. Und was wäre es für eine Bewegung geworden, wenn Paulus in seiner ganzen Kraft, mit seiner Stärke, mit seiner Frömmigkeit, mit diesem Geheimwissen der Offenbarung, von der ich gerade gesprochen habe, wenn er damit eine Gemeinde gegründet hätte, eine Offenbarung, die er seinen Mitleitern, Mitältesten, Diakonen, mit denen geteilt hätte, und damit diese auch aus guten Gründen in der Nachfolge und im Glauben gestärkt werden. Das wäre doch toll gewesen. Glaubensstark, stark und mächtig. Und Gott sagt, nein, so nicht. Gott lässt das nicht zu. Und damit Paulus eingebremst wird, lässt Gott es zu, dass Paulus diesen Stachel eingepflanzt bekommt. Er setzt Paulus dem Satan aus. Er lässt es zu, dass Paulus durch diesen Stachel ständig erinnert wird, was Gott ihm geboten hat und was Gott ihm verboten hat. Gott lässt es zu, dass Paulus körperlich schwach wird, damit er letztendlich geistlich stark werden kann. Damit er die gute Nachricht unverfälscht, ohne sein großes Ego weitergeben kann. Das sage ich jetzt hier so einfach in meinem frommen Übermut. Aber Gott lässt Paulus ja auch nicht im Unklaren, das habe ich euch gerade schon zweimal gesagt, warum er so handelt, warum er ihn nicht teilt oder den Satansengel wegnimmt. Er sagt ihm, du brauchst nicht mehr als meine Gnade, spricht Gott. Je schwächer du bist, desto stärker erweist sich an dir meine Kraft, also Gottes Kraft. Gott sagt Nein zu Paulus Anliegen, ein Anliegen, das ich eigentlich total gut verstehen kann, und schwächt ihn sogar dadurch. Aber damit geht Paulus den Weg, den Gott für ihn will, und nicht den Weg, den Paulus sicherlich gut für sich und seine Gemeinschaft argumentativ gehen würde. Paulus geht den Weg, der für Gott richtig ist und gut ist für die Verbreitung des Evangeliums. Gott sagt Nein. Gott sagt Nein, aber nicht, um etwas abzulehnen, denn auch Gott gebraucht ja Paulus Stärke. Er sagt Nein, weil er will, dass Paulus sich auf ihn verlässt. Und er sagt Nein, um Paulus auf einen anderen Weg zu bringen, auf einen anderen Weg. Dieses Nein bewahrt Paulus davor, ein Verkäufer des Evangeliums zu werden, ein Vertriebler, ein Offenbarer eines Geheimnisses, das Gott ja eigentlich nur mit ihm teilen will und nicht mit allen Menschen. Und wenn Paulus so ohne dieses Nein mit seiner körperlichen Kraft so weitergearbeitet hätte, dann wäre er sicherlich ein bekannterer Zeitgenosse gewesen, auch in der römischen Welt damals. Ein Leiter einer Megachurch und jemand, dem die Leute zu Füßen liegen. Aber das wollte ja Gott nicht. Das wäre auch nicht gut für die gute Nachricht und auch nicht gut für die Urkirche geworden. Gott wollte von Paulus, was er dann geworden ist. Ein Apostel, der Gemeinden gründet, Gemeinden betreut, Gemeinden ermahnt, ermutigt, Gemeinden begleitet. Und er wollte, dass das Wort Gottes aufgeschrieben wird, so wie Paulus es aufgeschrieben hat. Durch seine Briefe, die uns helfen, mit Jesus Christus und dem Heiligen Geist hier unser Leben zu bestehen. Und er wollte es so, dass wir an den Heiligen Geist glauben und auf ihn vertrauen und nicht durch Argumente überzeugt werden, dass wir nicht auf Überredungskunst uns einlassen, sondern wirklich auf Gott und auf seinen Heiligen Geist. Und darum ist es, warum Gott Nein sagt, zur Heilung und zu anderen Dingen. Und was ohne dieses Nein gewesen wäre, wissen wir gar nicht so richtig. Aber Nein ist dann keine Willkür Gottes, sondern hier war es in diesem Sinne eine Neuausrichtung. Kein Nein, hier ist ein Weg zu Ende und danach kommt gar nichts mehr, sondern Nein, wir gehen einen anderen Weg weiter. Keine Gebete, die einfach sagen, ich möchte trotzdem so weitergehen, helfen, wenn Gott weiß, dass wir einen neuen Weg brauchen, einen anderen Weg. Und Paulus hat ja nicht die Antwort auf sein Gebet bekommen, die er sich erhofft hat. Aber Paulus hat die klare Antwort bekommen, dieses Nein. Und dieser Mann, der für den größten Teil des Neuen Testaments rein umfangmäßig verantwortlich war, der hat sich darauf eingelassen. Trotz dieses Flehens hat er gesagt, okay, müssen wir anders handeln. Dann hat Paulus weiter seinen Weg gegangen. Er hat Gemeinden ermahnt, er hatte den Stachel gehabt, aber er hat nicht das gemacht, was er eigentlich machen wollte. Und ich glaube, ich springe einfach jetzt mal zu einer Sache, wo ich selber das auch erlebt habe. Wo ich selber gemerkt habe, ein Nein, so wie man sich das geplant hat, bringt auf einen ganz anderen Weg. So, wie habe ich ein Nein erlebt? Ein Nein, was eben wo eigentlich mein Weg vorgezeichnet war, wo mein Weg eigentlich klar bestimmt war und ich auch schon genau wusste, was ich mache bis zur Rente und dann plötzlich Gott Nein sagt. Ich selber habe studiert, Englisch und evangelische Theologie und wollte Lehrer werden. Ich habe auf Lärm studiert und zu der Zeit, wo ich studiert habe, da war das auch noch eine ziemlich krisensichere Sache. Es gab Lehrermangel und ich konnte mir das ja ausrechnen, dass wenn ich fertig war mit meinem Studium und dem Referendariat, dass ich dann mir die Schule und die Stelle hätte aussuchen können. Und da wäre sicherlich auch eine schnelle Karriere, wäre da sicherlich möglich gewesen. Schuldirektor, dachte ich, ist auch so eine Sache, die ich mir mal vorstelle. Und Gott hat da schon ein paar Jahre vorher Nein gesagt. Und Gott sei Dank, sage ich mal, von jetzt an. Ich bin ziemlich gut durchs Studium gekommen, tolle Noten, anständiger Abschluss. Dann kam das Referendariat und dann ging auf einmal gar nichts mehr. Ich bin durchs erste Staatsexamen, das erste Mal durchs zweite Staatsexamen gefallen und dann habe ich es nochmal versucht und dann nochmal durchgefallen. Und da, wo vorher mir Unterrichten total leicht fiel, wo ich sagte, ach, das ist mein Ding, das macht Spaß, ich kann organisieren, ich kann mit Kindern, ich kann das Fach ganz gut. Und als Baptist, als Religionslehrer ist ja sowieso wichtig, wenn mal ein paar fromme Leute da in die Schule kommen. Andere Dinge, ich hatte damals schon überregional gearbeitet. Mensch, das ist doch klasse. Die Voraussetzungen, die ich alle hatte, die zeichnen es doch gerade vor. Und man kommt doch gar nicht auf eine andere Idee, als so einen Menschen gerade in der Schule zu setzen, wo gerade multipliziert wird, wo man Zeugnis geben kann und wo man gerade als Theologe dann auch mal genau sagen kann, hör mal, das mit Christus muss wahr sein, weil. Und dann hätte ich angefangen zu argumentieren. Und dann bin ich durchs Examen gefallen, zweimal und damit endgültig. Manche von euch werden das wissen, wenn man zweimal durchs Staatsexamen fällt, gerade als Lehrer, dann steht man vor dem Nichts, vor dem gar nichts. Es gibt keine Alternative, man fällt direkt gleich in Hartz IV. Man kann kein Vermögen aufgreifen und eigentlich will einen keiner mehr haben, weil man hatte, damals gab es den Ruf noch, ich weiß nicht, wie er heute ist, wer Lehrer, das Lehramtsstudium nicht schafft, der ist für nichts zu gebrauchen. Wir hatten damals geheiratet, das erste Kind war unterwegs und standen schon ja vor allem wenig. Meine Frau hatte nur einen Halbtagsjob, aber es war schon, eigentlich war unser Weg vorgezeichnet, und zwar es ging nur noch nach unten. So, und was dann? Ja, ich habe Bewerbungen geschrieben, unendlich viele. Ich habe Gelegenheitsjob gehabt, hier mal als Dozent. Ich habe Schulbücher ausgeliefert. Ich war an einem Gärtner, Landschaftsgärtner war ich angestellt. Irgendwas alles, was Geld bringt. Aber irgendwie war ich auch frustriert, weil ich dachte, Gott, das kann es doch nicht sein. Ich habe hier studiert, ich habe hier ich habe eine Doktorarbeit ausgeschlagen, damit ich Lehrer werde. Ich habe doch hier so viele Möglichkeiten, didaktisch, pädagogisch zu arbeiten. Und jetzt nein. Und ich war frustriert. Und immer wieder haben wir gebetet. Wir haben in der Gemeinde gebetet, natürlich, mit meiner Frau gebetet. Und immer wieder haben wir ein Nein gehört. Und es war einfach nicht möglich, irgendetwas zu finden. Ich habe Bewerbungen geschrieben. Ich hatte zwischendurch mal ein halbes Jahr konnte ich in einer mittelständischen Unternehmen arbeiten, aber das ging dann aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob es die Firma jetzt noch gibt. So, und dann habe ich Bewerbung geschrieben. Ich habe das mal nachgeguckt. In den letzten 4 Jahren bis 2018 380 Bewerbungen und davon waren dann die meisten gar nicht, wurden beantwortet, ein paar Absagen. Gab auch mal ein Vorstellungsgespräch, aber das war nur pro forma. Und immer wieder habe ich dieses Nein gehört. Und irgendwann konnten uns unsere Eltern auch nicht mehr unterstützen. Wir hatten mittlerweile 3 Kinder. Und ihr könnt euch vorstellen, es ist schwer, Kinder und Armut zu bieten zu müssen und immer wieder zu beten und auch fromm dran zu bleiben und zu hören Nein von Gott. Und auch dann Hiob zu lesen und, naja, gut, aber vielleicht hast du doch irgendwas falsch gehabt. Ich habe viele Freunde Hiobs gehabt, die eben auch gesagt haben, Horst, such doch mal in deinem Leben, irgendwo hast du doch bestimmt versteckte Sünde. Also wir haben nichts gefunden, vielleicht ist da was, wenn da was gewesen ist, lasse ich mich gerne korrigieren, aber es war trotzdem ein Nein. Und dann kam plötzlich und unerwartet, aber sowas von wie unerwartet, ein Ja. Das war in einer regionaltätigen Agentur, sage ich da jetzt mal ganz vorsichtig zu. Die brauchten plötzlich Leute und dann brauchten die eine Assistenz des Geschäftsführers, weil der vorherige Geschäftsführer Sachen unterschlagen hat. Die mussten das ganze Team neu zusammenstellen. Und da hatte ich dann die plötzlich und unerwartet die Möglichkeit, dort zu arbeiten. Dort direkt einen Vollzeitjob zu machen, dort direkt in eine Krise reingeworfen zu werden. Die Leute, die wussten meine ganze Vergangenheit nicht. Ich glaube, wenn ich mich mit dem Wissen einstellen würde, ich würde sagen, den bloß nicht, der hat ja gar keine Ahnung. Aber da hat Gott einfach ein Ja gesagt. Gott hatte 9 Jahre lang hat Gott Nein gesagt, und zwar bestätigt. Und wenn ich jetzt sage, wir haben gebetet, dann heißt das nicht, dass ich dann immer so alle 14 Tage oder alle 4 Wochen nach dem Gottesdienst einmal zum Ältesten gegangen sind, bitte doch mal für einen Job für mich. Und der Älteste hat gesagt, Herr, ich bitte jetzt, dass Horst einen Job kriegt. So, Amen. Sonst noch was? Nein, das waren intensive Phasen, die ihr vielleicht auch in eurem Leben habt. Wo es vielleicht bei euch auch im Leben Dinge gibt, die ihr vielleicht einfach nicht verstanden habt und wo ihr intensiv gebetet habt. Und dann hört Gott das. Aber Gott weiß, dass man in eine andere Richtung gehen soll, dass ein anderer Weg für euch der richtige ist. Was war denn der andere Weg für mich? Der andere Weg war so, dass regionale Agentur, dass die dort richtig Probleme hatte in Essen. Das war der lokale Verband einer Partei, einer politischen Partei. Und das habe ich gemacht, weil ich dachte, naja, ich mache alles, ne? Hauptsache Geld. Und dann habe ich eben dadurch, dass man mich kannte, das war nur auf ein Jahr befristet, brauchte man in einer städtischen Tochtergesellschaft, wo ich jetzt arbeite, ebenfalls Krise. Da wurden ein paar Leute abgesägt und man brauchte neue Leute. Und man hat rumgefragt, erstmal kennt ihr irgendjemanden, der da so ein bisschen bei uns Krisenmanagement betreiben kann. Und dann hat man da, unsere Parteioberen haben dann gesagt, ja, also wir haben bei uns hier den Hindrichs, der hat bei uns ein paar Kartoffeln aus dem Feuer geholt. Dann bin ich dahin gegangen und dachte, ja, ist schön. Also ich habe jetzt mal eine Bewerbung geschrieben und wups, ging's weiter. Ist das jetzt mein Weg? Und ich dachte schon, okay, dann arbeite ich jetzt in der städtischen Tochtergesellschaft. Wir machen Großgastronomie. Ich bin kein Koch, aber man muss ja ganz viel mit Qualitätsmanagement im Hintergrund arbeiten. Und die ganzen Hygieneregeln, die ganzen Organisationen, die Logistik. Wir machen ungefähr 3000 Essen pro Tag für Schulen, Kitas, Kantinen. Und da in der Verwaltung dachte ich, oh ja, das ist jetzt nicht so das, was ich gelernt habe. Aber ich bin total froh, wo Gott mich hingestellt hat. So, und ist das mein Weg jetzt? Immerhin, ja, ich kann meine Familie versorgen. Wir haben auf wunderbare Weise, und da könnte ich jetzt noch mal eine Viertelstunde drauf, könnte ich noch drüber predigen, von einem Wohnung in einem prekären Stadtteil in Essen, wohnen wir jetzt auf der Margaretenhöhe in Essen in einem Einfamilienhäuschen, wo ich auch sage, Gott, das hätte ich jetzt mir aber vor 2 Jahren auch noch nicht gedacht. Also wenn ich anderen Leuten solche Sachen erzähle, dann sagen die, zeig mir das mal, das glauben die nicht. Das ist ja auch unglaublich. Und ich erinnere noch darum, es geht immer noch um Gottes Nein, wo Gott mal bei mir ein radikales Nein im Leben gesagt hat und wo ich radikal zurückgeworfen wurde. Gut, ich bin jetzt also in der städtischen Tochtergesellschaft und mache da meine Verwaltungstätigkeit. Und dachte, gut, das mache ich jetzt erstmal so die nächsten 10, 15 Jahre und mal gucken, wie es da weitergeht. Und der Rest auch, Partei ist auch alles ganz nett gewesen, bin ich auch dankbar, dass ich da die Chance bekommen habe, mich zu profilieren. Und dann, das wissen vor allem euch viele gar nicht, gab es im vergangenen Jahr, im Anfang des Jahres, ein Urteil des Landesverfassungsgerichts Nordrhein-Westfalen. Das sagte, dass die Wahlkreise in Nordrhein-Westfalen falsch aufgeteilt sind. Ich sehe schon, einige Leute werden jetzt wach und denken, was erzählt der denn jetzt? Hört mal zu. Die wurden also neu aufgeteilt und dann mussten innerhalb kürzester Zeit auf einmal Wahlkreise neu zugeschnitten werden. Und wo ich wohnte, da entstand plötzlich ein neuer Wahlkreis. Und man musste innerhalb von 14 Tagen neue Leute für den Rat finden, Ratskandidaten. Und weil ich dort eben in dieser Krisensituation bei dieser Partei geholfen hatte, weil man mich da kannte, weil ich aus meiner Not heraus im Prinzip da noch reingegangen bin, hat man gesagt, wen nehmen wir denn jetzt da, wen nehmen wir jetzt bloß? Und wie ich jetzt mittlerweile weiß, der erste Name, der denen eingefallen ist, was ist denn mit dem Hindrichs? Der hat sich doch ganz gut geschlagen. Können wir den nicht wenigstens da hinstellen und wenigstens da pro forma, damit unsere Fahne wenigstens in Ehren untergeht. Weil eigentlich ist das ein Wahlkreis, der eigentlich von der anderen großen Partei immer gewonnen wurde. Wenn ich das so erzähle, könnt ihr es euch auch sicherlich denken, plötzlich und überraschend hatte ich diesen Wahlkreis gewonnen. Völlig unvorbereitet, ging auch durch die Zeitung. Und jetzt bin ich Ratsherr im Rat der Stadt Essen und übernehme Verantwortung für Soziales, für den Verkehr und für Umwelt. Und habe da jetzt aus einer Vergangenheit, aus einem Nein heraus, bin ich auf einmal in eine ganz andere Sache gesetzt worden, von der ich vor 5 Jahren, vor 4 Jahren niemals gedacht hätte, dass da so etwas passiert. Wo Gott in meinem Leben ein radikales Nein gesagt hat, wo ich 2005 das zweite Mal endgültig durchs Staatsexamen gefallen bin, dann direkt in Hartz IV gefallen bin. Ich gehörte zu den ersten Leuten, die Hartz IV in Deutschland beantragt haben, weil das war nämlich damals erst seit 2005, gab es diese berühmte ALG II. Und im Prinzip, ihr kennt das oder habt das vielleicht gehört, es ist selten ein Absturz, sondern es geht eigentlich nur nach oben, es ist ein beständiger Absturz. Und gebetet haben wir jahrelang und mit Ältesten hier und irgendwo anders, mit großen Leuten, mit Hesselbarts und anderen großen charismatischen Leitern und auch mit anderen Leuten. Und wir haben eigentlich schon unser Leben abgewickelt, meine Frau und ich, und haben überlegt, nur unsere Kinder möglichst heil in die Selbstständigkeit zu bringen. Und ich wusste nicht, wofür habe ich diese ganzen Kompetenzen gelernt? Wofür konnte ich das alles? Was sollte das? Und dann setzt plötzlich nach diesem ständigen, beständigen, heftigen Nein. Nein, ich gebe dir keinen Job an der Schule, ich gebe dir keinen Job in der Wirtschaft, ich gebe dir keinen Job in der Kirche oder woanders, wo ich beständig dieses Nein gehört habe und jetzt weiß, wofür das Nein war. Manchmal dauert es lange, dieses Nein zu hören. Und bei Paulus, der hatte die Gnade, dass er sofort wahrscheinlich wusste, warum er dieses Nein gehört hat und sich damit abgefunden hat. Aber Paulus wusste, was ich jetzt mache in diesem Mangel, das ist gut. Und Paulus hatte beständige Gemeinschaft mit Gott. Und das muss ich jetzt auch haben und lasse mich da auch begleiten. Und wenn alles im Leben nach meinem Plan, nach meinem Jahr fürs Leben gelaufen wäre, dann würde ich hier vielleicht gar nicht stehen. Dann würde ich vielleicht jetzt irgendwo anders in einer Schuletätigkeit sein oder in der Schulbehörde. Und ich würde sicherlich nicht diese Verantwortung jetzt bekommen haben, die ich bekommen habe. Wenn Gott also Nein zu uns sagt, dann lass uns immer das daran denken, dass ein Nein nicht immer unbedingt heißt, hör mal, du machst da was falsch, du hast da Sünde in deinem Leben. Ein Nein heißt nicht immer, ich liebe dich nicht. Oder nicht immer, es heißt nie, ich liebe dich nicht. Ein Nein Gottes ist in der Regel die Ausrichtung auf einen neuen Weg. Ein Nein Gottes ist in der Regel etwas, hör mal, ich habe etwas Besseres für dich. Denkt vielleicht drüber nach, wo habt ihr Nein in eurem Leben erlebt? Und wo habt ihr hinterher erkannt, hier ist was Besseres draus geworden, was anderes. Hier war das Nein Gottes ein Ja zu etwas anderem. Und überlegt vielleicht, wo ist jetzt gerade euer Nein, was ihr von Gott hört? Wo ist euer Nein, wo ihr nicht wisst, was das jetzt soll und wo es hingehen soll? Wo ist euer Nein, was einfach euch verzweifeln lässt, was euch einfach in euren Lebensplanungen, in euren Überlegungen so zusammenbrechen lässt? Und dann nimmt dieses Nein und bringt es vor Gott. Gottes Nein ist immer das Beste für uns. Gottes Nein ist Gottes Ja auf dem Weg mit ihm. Gottes Nein ist das Beste für uns auf seinem Weg, auf Gottes Weg. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.